Heute Abend lesen wir weiter im Hebräerbrief, 9. Kapitel, Vers 11 bis 15, die rötliche Kuh als Hinweis auf das Opfer Christi. Christus aber ist gekommen, dass er sei ein hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch eine größere und vollkommenere Hütte, die nicht mit der Hand gemacht, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch der Böcke oder Kälberblut, sondern durch sein Eigenblut einmal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Denn so der Ochsen und der Böcke Blut und die Asche von der Kuh gesprengt, heiligt die Unreinen zu der leiblichen Reinigkeit, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Geist geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist er auch ein Mittler des Neuen Testaments, auf das durch den Tod, der geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen, die unter dem ersten Testament waren, die so berufen sind, das verheißene ewige Erbe empfangen. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, dass die Stiftshütte, die Geräte im Tempel alle eine wichtige Bedeutung hatten, dass sie zu dem alten Bund gehörten, aber nicht deswegen wertlos geworden sind oder waren, weil sie überholt sind durch den neuen Bund, sondern Lichter auf das Neue hin waren und auch sind für die, die das Neue noch nicht kennengelernt haben. Der neue Bund in Jesus Christus ist also der Bund der Erfüllung dessen, was angekündigt, ja, was erwartet, was gefordert wurde im alten Bund durch das Gesetz, die Propheten, durch die Worte Gottes zur Heiligkeit, zur Heiligung des Menschen, dass er zu ihm passen könnte. In Christus hat Gott diesen neuen Bund fest geschlossen, ein für alle Mal, den Bund der Gemeinschaft mit ihm selbst, den Bund des gläubigen Menschen mit ihm. Es ist nicht nur ein Bund der Verheißung eines guten Lebens auf der Erde, sondern in Christus ist der Bund geschlossen der Menschen, die da glauben, mit Gott selbst. Wir haben uns in diesen Tagen gesagt, dass wir einen persönlichen Zugang zu dem himmlischen Vater bekommen haben, den es zuvor nicht gab. Und heute leben oftmals noch Menschen so, auch manchmal Gläubige, als ob es diesen persönlichen Zugang nicht gibt. Sie wollen immer via eines Menschen zu Gott kommen. Sie laufen Menschen nach in der Hoffnung, dass die Menschen ihnen helfen, den Zugang zu Gott zu finden, statt von dem Angebot Gebrauch zu machen, gleich zu Gott zu kommen durch Jesus Christus. Er hat die direkte Verbindung zum himmlischen Vater geschaffen. Darum konnte Johannes in seinem ersten Brief deutlich sagen, zunächst verwundernd, ihr Lieben, wir sind erstaunt, wir sollen Gottes Kinder heißen. Und dann sagt er weiter, und wir sind es auch. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen, und Kinder dürfen immer zum Vater gehen. Darum kennt euch die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder. Es ist noch nicht erschienen, was wir einst verklärt im Himmel sein werden, aber wir wissen, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Das heißt, er nimmt die vollkommene Reinigung durch Christus an, die so rein ist, wie Gott rein ist. wie der Vater rein ist. Und er lässt durch dieses Geschenk der Reinigung auch die fortwährende äußere Reinigung zu. Und wir werden die Parallele sehen zu den alttestamentlichen Opfern, zu dem Opfer der rötlichen Kuh, so wird sie genannt, auch im Alten Testament, und zu dem Opfer Christi. Das Neue ist nicht das Andere, so sagten wir uns auch, sondern das Ewige. Der neue Bund ist nicht ein anderer Bund, abseits von jeglichem vorhergehenden Bund, sondern ist eine Folge, ist eine Erfüllung des ersten Bundes. Darum können wir das Alte und Neue Testament nicht voneinander trennen. Wir wissen ja in unserer Zeit, das wissen besonders die Älteren unter uns, in der Hitlerzeit gab es das deutsche Christentum. Christen, die schnitten die Bibel durch. Die haben gesagt, das Alte Testament ist alt, brauchen wir überhaupt nicht mehr. Und das Neue, da akzeptieren wir erstlich nur die Evangelien. Deswegen in diesen Kirchen stand man zur Lesung des Evangeliums auf, las man aus den Briefen des Apostel Paulus, blieb man sitzen. Gültig sind nur die Herrenworte. Altes Testament war sowieso nicht drin. Und viele sind auch bis zum heutigen Tag davon noch geprägt. Es gibt immer noch Gemeinschaften, die von dem deutschen Christentum so geprägt sind, dass sie Schwierigkeiten haben, zu erkennen, dass der alte Bund mit Israel ein wichtiger Bund war, der seine Auswirkung bis in den neuen Bund hinein hat. Nämlich eine Vorschattung des Neuen und eine Erfüllung des Alten durch den Neuen. Wie Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ich bin nicht gekommen, den alten Bund aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und die Erfüllung ist der neue Bund. Das müssen wir sehen. Und diese Teilung nicht mehr vornehmen, weder im Herzen noch zustimmen in unseren Gedanken. Das Neue ist also nicht das Andere, sondern das Ewige. Der alte Bund im Opfer der Stiftshütte gab die Vorschattung auf das endgültige Frei. Es wurde also angezeigt, was einst endgültig geschehen würde in dem Messias, in diesem Opferlamm, in dem Lamm Gottes. Somit ist also das Neue die Ankündigung der Erfüllung des Alten. Also nicht Verleugnung des alten Bundes ist gefragt, sondern die Schau zur Erfüllung in Christus dazu durchzudringen. Hebräerbrief, so sagten wir, ist ja gerade an eine Gruppe Christen geschrieben, die es besonders schwer hatten mit diesen Fragen. Was dürfen wir noch tun, was nicht? Hebräer, Israeliten, die gläubig geworden sind an Jesus Christus und nun hieß es, jetzt ist in Christus alles erfüllt. Jetzt musst du dich an die Erfüllung halten und brauchst nicht mehr der Vorschattung, dem Schatten dienen. Aber ihre Väter, die Familienmitglieder, dienten nach wie vor mit großer Inbrunst der Vorschattung. Und einer Vorschattung, von der Gott gesagt hat, wenn du sie nicht einhältst, wirst du mit dem Tode bestraft. Wenn jemand in Israel nicht beschnitten wurde, musste er sterben. Wenn er nicht Gottes Gebote zum Priesterdienst recht befolgte, wurde er ausgerottet aus dem Volk. Wenn er unrein in die Stiftshütte ging, musste er sterben. Wenn er ohne Blut ins Allerheiligste ging, war er todeswürdig. Und nun diese Spannung, die einen machen das noch so. Und wir glauben jetzt an Christus, die Erfüllung. Aber sollten wir nicht beides machen? Sie gingen hin und her. Daher der Brief an die Hebräer, haltet fest jetzt an der Erfüllung. Es ist nichts anderes. Es ist nichts etwas, was abseits ist von dem Vorhergehenden. Es ist nur die Erfüllung. Es ist das Vollkommene, das, was ihr nicht schaffen konntet. Bleibt also in dem Vollkommenen. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, ja, der hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht, das wahre Leben, und zwar das Leben in Ewigkeit. Er hat das Leben in Ewigkeit nicht, weil die Vorschattung auf das Vollkommene nicht bewirken konnte, dass der Mensch eine persönliche Beziehung zu Gott pflegen konnte. Selbst die Priester nicht. Und woran konnten wir das erkennen? Sie mussten eine Kopfbedeckung haben. Wenn ein Priester keine Kopfbedeckung hatte, war er todeswürdig. Denn niemand darf vor Gott erscheinen ohne Bedeckung. Kein direkter Zugang. Im Neuen Testament steht, ein Mann, der da betet, soll nichts mehr auf dem Haupt haben. Für einen Juden ist das schlimm. Was? Jetzt ohne Kopfbedeckung vor Gott treten dürfen? Ja, du hast jetzt den direkten Zugang zum himmlischen Vater. Denn wer den Sohn hat, der hat nicht nur Leben, sondern ewiges Leben. Und ewiges Leben heißt die Verbindung zum Himmel, die Verbindung zum himmlischen Vater. Kinder dürfen jetzt mit dem Vater sprechen. Sünde hat ja viele Gesichter. Sie entsteht zum Beispiel durch Übertretung der Gebote Gottes vom Sinai. Die 10 Gebote oder 613 Gebote, wie sie im Judentum zusammengefasst sind. Die Übertretung dadurch, dass man eigenmächtig handelt, das ist Sünde. Wer vor Gott eigenmächtig handelt, ist Sünde. Begeht Sünde. Gott braucht unser eigenmächtiges Handeln nicht. Es gibt auch die Übertretung durch mangelnde Beachtung des Wortes Gottes. Das ist Sünde. Mangelnde Beachtung des Wortes Gottes. Abweichen vom Worte Gottes durch Unglauben ist Sünde. Abweichung durch Falscheinschätzung des Willens Gottes ist Sünde. Alles, was nicht kompatibel, deckungsgleich mit dem Willen Gottes ist, ist Sünde. Bewusstes Zuwiderhandeln gegen Gottes Wort ist Sünde. Trägheit, das Wort zu tun, oder Übereifer ist Sünde. Wir wissen es gerade von Petrus, es ist uns ja zum Zeugnis gegeben, das war so ein Übereifer. Und dabei hat er alles falsch gemacht, in seinem Übereifer. Er dachte, Gott zu dienen, mit einem großen Fleiß. Du musst mehr tun, für deinen Heiland einstehen. Zieh dich vor. Übereifer ist Sünde. Tue nur das, was du tun sollst. Bleibe nicht zurück. Durch Unvollkommenheit im Wort, Werk und Wesen begehen wir und begingen wir ständig Sünde gegen Gott. Sünde ist hartnäckig und kann darum nur mit einem stellvertretenden, unschuldigen Leben gesühnt werden. Mit einem stellvertretend unschuldigen Leben gesühnt werden. Blut musste deswegen im Alten Testament fließen und auch im Neuen. Blut musste geopfert werden. Jesus musste sein Blut vergießen. Es gibt ja Theologen, und leider nicht nur im schlechten theologischen Sinne, sondern sogar unter den Evangelikalen, die dann sagen, vom Blut, das ist so unästhetisch, können wir nicht mehr reden. Und da sagte einer, der auch in der evangelikalen Welt bekannt ist, meinen Studenten sage ich nichts mehr vom Blut, das geht nicht. Wir reden so nach einer Übersetzung von Jörg Zink nicht mehr vom Blut, sondern einfach vom Tod. Vom Tod. Nein, es geht um das Blut, denn das Leben ist im Blut. Das Blut musste stellvertretend fließen, im Alten Testament, unschuldiges Tierblut, im Neuen Testament, das Blut Jesu Christi. So hartnäckig ist die Sünde, dass nichts weniger eingesetzt werden musste als das Blut, das Leben. eines reinen Opfers. Tote Werke haben wir gelesen, von denen sollen wir gereinigt werden, sind ja sündige, vergebliche Werke. Reinigung von den toten Werken mit Tierblut befähigte wozu, haben wir gelesen? Zum irdischen Gottesdienst. Durch das reine Tierblut wurde Gott versöhnt mit dem äußeren Menschen, damit er überhaupt noch Gottesdienst versehen konnte. Die Versöhnung musste stattfinden. Es musste eine Tilgung des äußeren schlechten Mantels geschehen, damit der Priester überhaupt noch ins Heiligtum vor die Schechina treten durfte. Aber das Blut des Lammes Jesu Christi betraf nicht den äußeren Menschen, sondern den inneren. Denn das Tierblut, so lasen wir, konnte nicht tief greifen, konnte unser Gewissen nicht frei machen. Das heißt, der Mensch konnte nur im alttestamentlichen Sinne Gott äußerlich dienen. An den äußeren Gegebenheiten auf dieser Erde, aber nicht an den himmlischen Dingen dienen. Deswegen konnte er nicht Kind heißen vom Vater. Ein Kind aber vom himmlischen Vater dient durch die Reinigung durch das Blut Jesu an den himmlischen Dingen. Weil es gereinigt worden ist vom bösen Gewissen, von den toten Werken inwendig, und nun eine hundertprozentige Heiligung bekommen hat, die befähigt, Gott im Himmel zu dienen. Denn unser Wandel, unser Leben ist ja vom Himmel aus, haben wir uns schon gesagt. Wir leben nicht zum Himmel hin, sondern wir leben vom Himmel aus. Woran können wir das auch erkennen? Jesus Christus betet im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, Vater, sie sind nicht von der Welt. Und jetzt kommt der Vergleich. Wir könnten sagen, ja, das können wir ein wenig verstehen. Natürlich sind wir nicht von der Welt, ein Wesen von der Welt. So wie ich auch nicht bin von der Welt. Genau so. Genau so. Ich bitte aber dennoch, sagt Jesus, dass du sie nicht aus der Welt nimmst. Sie gehören nicht mehr hierher. Aber nimm sie bitte nicht weg, sondern bewahre sie in der Welt. Mit anderen Worten, eigentlich müssten sie mit mir sofort in das Ewige, in den Himmel kommen. Denn sie sind nicht mehr von der Welt. Aber ich sende sie gleichsam wieder in die Welt, vom Himmel zur Erde, um mir zu dienen. So wie mich mein Vater gesandt hat, sende ich euch. Ja, wir verstehen also diese Verbindung. Hier musste also eine tiefere Reinigung durch ein höheres Opfer, durch das Opfer Jesu Christi geschehen, was nicht nur den äußeren Menschen in den Zustand eines äußeren Gottesdienstes versetzt, sondern einen heiligen inneren Gottesdienst, der vor Gott stattfindet im Himmel. Reinigung von den toten Werken. Also die Reinigung mit dem Blut Jesu Christi befähigt zum himmlischen Gottesdienst vor und für den lebendigen Gott. Der neue Bund macht alle, die an Jesus Christus von Herzen glauben, jetzt zu Mitarbeitern Gottes. Zu den direkten Mitarbeitern durch den Heiligen Geist. Kinder Gottes sind jetzt in der Vollendung, die sie schon durch das Geschenk der Wiedergeburt bekommen haben, Repräsentanten Gottes auf dieser Erde. Das ist eine hohe Berufung. Die soll uns als Kinder Gottes immer wieder bewusst werden. Repräsentanten des Lebens aus Gott auf dieser Erde. Wir sollen demonstrieren, wie das Leben mit Gott, aus Gott, vor Gott gestaltet ist und funktioniert. Und ich erinnere nochmal an diese Aussage des Herrn Jesus, Und hier verstehen wir jetzt auch für uns ganz persönlich, wo wir neu hineingenommen worden sind durch diese Vollendung des ersten Bundes im neuen Bund, dass er gesagt hat, wenn ihr meinen Worten nicht glaubt, dann akzeptiere ich das noch. Aber ihr müsst meinen Werken glauben. Wenn ihr das nicht tut, akzeptiere ich das nicht mehr. Versteht ihr? Das ist die Demonstration des wahren Lebens. Die Sichtbarwerdung, was man gesehen hat, das kann man nicht mehr verleugnen. Was man gehört hat und nicht denken kann, das kann man vielleicht noch ablehnen. Aber was man sieht, kann man nicht mehr wegleugnen. Und genau das soll sich auch niederschlagen durch die innere Reinigung, durch das Opfer Jesu. Dass die Gemeinde Jesu eine Demonstration der Herrlichkeit Gottes auf Erden ist, dass die Menschen zuerst sehen und dann hören können, was das ist, was sie sehen. Nicht umgekehrt. Wir sind ja heute leider auch als Christentum so weit zurückgegangen, dass wir uns einfach nur auf Worte berufen und verlangen, dass der andere diese Worte, die wir ihm sagen, annehmen, ohne dass er das Leben Christi bei uns sieht. Und falls er es sucht, entschuldigen wir uns und sagen, naja, wir sind auch noch schwache Menschen, du musst dich nicht an mir orientieren. In gewisser Hinsicht ist das gut, dass die Menschen das nicht machen, das sagen wir ihnen oftmals. Aber sie sollten es dürfen. Sie sollten es dürfen. Der neue Bund in seiner Vollkommenheit reinigt den inwendigen Menschen so, dass das göttliche Leben Platz greifen konnte und nun nach außen sichtbar scheinen darf. Paulus wies ja darauf hin, nicht nur in diesem Vers 20 von Philipper 3, wo er sagt, unsere Heimat, unser Wandel ist im Himmel, von wo wir auch warten auf die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, sondern er sagt auch weiter von dieser neuen Vollmacht, die jetzt darin beruht, welcher Ende, also Jesus Christus, der alles macht, welcher unser nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe nach der Wirkung, mit der er kann, auch alle Dinge sich untertan machen. Und diese Verklärung ist nicht nur im Sinne der Heiligung zum Himmel gemeint, sondern auch der Heiligung auf Erden. Der Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt und ich in ihm bin, er in mir, der wird das auch tun, was ich tue. Aber nicht, weil wir Nachahmer aus uns selbst sein können, dessen, was Jesus tat, sondern Christus in uns. Eine wunderbare hohe Berufung. Was das Alte nicht schlecht macht, sondern das Alte ehrt, weil es zu dieser Vollendung hingewiesen hat und die Vollendung nun gekommen ist. Das heißt, der alte Bund in den neuen Bund hineinversetzt wurde. In Kolosser 1, Vers 13 heißt es ja auch deutlich, wohin sind wir versetzt. Das hatten wir bei der Aussprache gehört durch jemand, der hat es auch gesagt. Wir sind versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Versetzt. Bereits jetzt, als wiedergeborene Kinder Gottes versetzt. Und so sollen wir auch leben. Und das wurde hier den Hebräern auch gesagt. Schaut, dieser neue Bund hat euch in einen Zustand versetzt, der höher ist als das, was ihr bisher tun konntet. Jetzt übt ihr nicht mehr einen äußeren Gottesdienst, sondern einen inneren. Und wir wissen ja auch, wir sind ja alle so ein bisschen emotional gelagert. Und es gibt ja viele Gruppen, die sich da fast in Trance singen, um einen äußeren Gottesdienst für Jesus zu veranstalten. Das kommt nicht durch. Wahre Kinder Gottes haben einen inneren geistlichen Gottesdienst, der vom Himmel aus zum Himmel hin geht. Da wird der äußere Gottesdienst mit seinen Emotionen zurückgedrängt. Dieses Handlungsbewusstsein sollte also in den hebräischen Christen vorhanden bleiben. Und das ist die Berufung, mit himmlischen Werken durch den Heiligen Geist umzugehen. Gereinigt zu sein von den toten Werken, haben wir gelesen hier. Das Blut Jesu reinigt uns von den toten Werken. Jetzt sollen wir die himmlischen, die lebendigen Werke tun, durch den Heiligen Geist. Und das Ziel dieser Werke, die Gott durch die Seinen wirkt, ist auch wiederum himmlische Frucht. Wir sind also nicht zu irdischen Werken erstlich berufen aus dem Menschengeist, die sind nämlich vergänglich, sondern zu den bleibenden Werken. Der Herr Jesus sagt auch deutlich zu den Jüngern, ihr habt mich nicht erwählt. Damit meinte er nicht, ihr wolltet nicht mit mir gehen. Ihr habt mich nicht erwählt, als es um das Himmlische ging. Das war euch zu schwierig und zu fremd. Denn wer kann Gott nahen? Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt für das Himmlische. Und die toten Werke weggenommen und gereinigt, damit ihr hingeht, Frucht bringt, solche, die dort bleibt. Solche, die dort bleibt. Ja, verstehen wir, der äußere Gottesdienst bringt keine Frucht, die da bleibt. Sie ist zeitbezogen. Aber der innere Gottesdienst durch Jesus Christus bringt bleibende Frucht. Und dazu mussten nicht wir die Erwählenden sein und konnten gar nicht, weil wir uns für unvollkommen erkannten und unfähig. Wie können wir das Vollkommene erwählen und sagen, das nehme ich an? Das passt nicht zu uns. Ist mir peinlich. Kann ich nicht annehmen, nicht akzeptieren. Da werde ich total entlarvt als das, was ich bin, aber auch gar nicht sein will. Wie sagte Petrus zu dem Herrn Jesus, als Jesus die lange Predigt gehalten hat auf dem See Genezareth im Schiff des Petrus und dann dieser große Fischzug getan wurde?
Geh von mir hinaus.
Geh hinaus! Ich bin ein sündiger Mensch. Da sagt Jesus eben, ihr habt mich nicht erwählt. Warum? Weil ihr sündige Menschen seid. Aber ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Petrus, du wirst Menschenfischer werden. Ja, fürchte dich nicht. Das ist dieses Neue, das Gott nach unserer Seele gegriffen hat. Aber das Ganze ist vorgeschattet in der Stiftshütte. Das Ziel der unterschiedlichen Werke des Neuen und Alten Bundes ist ja der irdische Gottesdienst in der Stiftshütte als Hinweis auf Jesus Christus, das war das Ziel, auf den Messias. Christus heißt ja der Gesalbte, Messias auch, ja, das ist das Wort für Gesalbter, der Gesalbte Gottes, der Mittler, der von Gott gesandt wurde für die Menschen. Und der himmlische Dienst durch den Heiligen Geist als Dienst der Segnung und Einladung zum Leben auf Erden an Christi statt. Das ist das Ziel. Das Ziel der unterschiedlichen Werke des Neuen und Alten Testamentes, des Neuen und Alten Bundes. Des Alten Bundes, Ziel der Werke, Hinweis auf den Gesalbten und Ziel der Neuen, des Neuen Bundes, der Werk aus dem Neuen Bund, Einladung zum Leben an Christi statt. Lesen wir einige Stellen dafür aus dem Matthäusevangelium, was Jesus Christus bereits schon den Jüngern gesagt hat, was sie sein sollen, was sie aber noch nicht sein konnten vor Pfingsten. Erst musste ja, wie wir gesagt haben, der Platz im Herzen gereinigt werden, damit an diesem Platz dann auch das neue Leben greifen konnte, also Pfingsten geschehen konnte. Und der Herr Jesus sagte hier zu ihnen und gab ihnen gerade die Aufforderung, Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Also mit anderen Worten, auf euch kommt es an, auf eure Würze. Das konnte ja noch gar nicht stimmen bei ihnen. Vor Pfingsten konnte das noch nicht stimmen. Denn da war so viel Verkehrtes dabei. Da musste ja Jesus Christus seine Jünger ermahnen. Er nannte ja einige Jünger Donnerskinder, weil sie gefordert haben, dass man einfach die Menschen tötet, die Jesus nicht annahmen. Sag nur, dass wir Feuer vom Himmel fallen lassen, die bringen wir um, wenn die dich nicht aufnehmen wollen. Wisst ihr nicht, wessen Geisteskind ihr seid? Ihr seid das Salz der Erde. Oder anders gesagt, wenn ihr dann, so wie Jesus zu Petrus sagt, wenn du dich der mal einst bekehrst, dann stärke deine Brüder, dann bist du auch Salz der Erde. Das ist diese hohe Aufgabe, ja? Werke des neuen Bundes einzuladen zu Jesus. Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Auf euch, so kann es heißen, kommt es an. Schaut nicht auf das Negative der anderen. Schaut darauf, dass ihr leuchtet. Wenn ihr leuchtet, sehen die Leute euch ja. Und dann werden sie nachfragen, was ist das für ein Licht? Wir machen es ja oft umgekehrt, ne? Wir sagen, die böse Welt, was die da machen und was der da wieder und so weiter. Das geht uns gar nichts an. Wir sind das Licht der Welt. Wenn wir natürlich nicht leuchten, können die auch nichts Besseres sehen. Dann sehen sie auch nur Dunkelheit. Das ist dieser hohe Auftrag, wenn wir gereinigt sind von den toten Werken im Gewissen und nun im Himmlischen dienen dürfen. Vers 16, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen. Das Wort gut, was ist denn gut? Gut ist das Göttliche. Das ist gut. Das andere ist ja gar nicht gut. Das ist ein Versuch, etwas Gutes zu tun. Aber echt gut ist nur das, was Gott in uns wirkt. So eine enge Verbindung dürfen Kinder mit dem himmlischen Vater haben und müssen sie haben, damit sie das Gute empfangen und das Gute tun, die guten Werke, nicht mehr die toten Werke. Und wenn die guten Werke gesehen werden, werden sie euch preisen, weil ihr gute Werke habt. Nein, den preisen, der die guten Werke bewirkt. Nämlich den Vater im Himmel. Man wird erkennen, ihr konntet sie nicht bringen. Er hat sie gebracht, durch euch. Ja? Das ist der hohe, neue Auftrag. Und in Vers 44, selbe Kapitel, sagt der Herr, liebt eure Feinde. Verurteilt sie nicht. Redet nicht über sie, liebt sie. Das ist schnell gesagt, aber schwer getan und wir können es von uns aus nicht tun. Das ist der neue Auftrag, gereinigt von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Liebt eure Feinde, ich habe euch, die ihr meine Feinde wart, auch geliebt, will er sagen. Und durch euch liebe ich auch eure Feinde. Ja, das ist das wunderbare Neue, was zuvor durch den äußeren Gottesdienst nicht erreicht werden konnte. In Matthäus 22 lesen wir immer noch Vers 9 dazu. Darum, weil ihr solche Ausstattung habt, solche neue Ausstattung vom himmlischen her, geht hin auf die Straßen und ladet zur Hochzeit, wen ihr findet. Darum geht hin. Darum. Darum in Bezug auf das Neue, in Bezug auf den Messias, in Bezug auf die Vollendung, in Bezug auf das Heilige, die Heiligung in uns. Botschafter an Christi Stadt. Der Apostel Paulus hat das nicht überheblich ausgedrückt, sondern in diesem neuen Bewusstsein stehend, dass dieses Opfer Christi diesen Zustand bewirkt hat, Vertreter sein zu dürfen, nicht nur der Papst, wie man ja so sagt, sondern Vertreter der an Christi Stadt, um die Botschaft des Lebens zu sagen. Botschafter an Christi Stadt. 2. Korinther 5, Vers 20. Gott war ja in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter anstelle von Christus hier auf der Erde. Denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Welch ein Auftrag. Welch eine Verbindlichkeit mit dem Auftraggeber muss es dort geben, um in solchem Auftrag stehen zu können. Das sind also nicht anmaßende Worte, die sich hier Paulus so gewünscht hat, dass es so sei, und die er einfach über sein Leben aussprach, weil er ein gerne groß war. Nein, weil er angebunden war an den lebendigen Gott durch Christus. Unser Wandel ist im Himmel. Botschafter an Christi Stadt auf Erden. Die Botschaft lautet, lass dich versöhnen. Manche Straßenprediger haben eine andere Botschaft. Die sagen, du bist ein oller Sünder. Das ist auch eine Botschaft. Aber das ist nicht die Beauftragung. Lass dich versöhnen mit Gott. Die Einladung soll dabei hervorkommen. Nicht der Fingerzeig, was der andere alles ist, sondern komm, lass dich versöhnen mit Gott. Gott hat dich lieb. Hier gilt es also zu überprüfen, an welchem Gottesdienst jeder steht, am äußeren oder an dem geistlich-himmlischen Dienst an Christi Stadt. Sind wir nur im Hinweisdienst auf das Vollkommene unterwegs oder im Dienst des Vollkommenen an Christi Stadt auf Erden? Das ist der Unterschied. Der alte Bund wies hin auf das Vollkommene. Es wird da was kommen. Aber im neuen Bund reden wir von dem Vollkommenen und zeigen auch in unserem Leben das Vollkommene. Das höhere Ziel des himmlischen Gottesdienstes durch Jesus Christus ist ja das Erbe der Gotteskindschaft, wenn sie dann ganz ans Licht kommt, wie es Johannes sagt. Wir werden dann ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Auf das durch den Tod, wie wir in Vers 15 aus dem Hebräer-Abschnitt gelesen haben, durch den Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen, die unter dem ersten Testament waren, die so berufen sind, das verheißene Erbe empfangen. Wir haben gelesen, dass das Opfer der rötlichen Kuh, hier steht das Wort rötlich jetzt nicht drin, der Kuh steht dort, damit ist die rötliche Kuh im alten Bund gemeint, das Opfer von der leiblichen Unreinheit reinigte, von den toten Werken nach dem Leib reinigte. Aber das Opfer Jesu von den toten Werken nach dem Geist. In 4. Mose 19, ich möchte mal die Parallele lesen, die Juden, die den Hebräerbrief bekommen haben, kannten ja diese Aussage im alten Bund, 4. Mose 19, von dieser rötlichen Kuh, deren Asche man mit Wasser, als sie verbrannt worden, nachdem sie verbrannt worden ist, mit Wasser mischen musste, und das galt als heiliges Wasser, wenn jemand den Tod berührt hat. Wenn sich jemand mit dem Tod infiziert hatte, äußerlich, dann musste er damit gereinigt werden. Der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach, diese Weise soll ein Gesetz sein, das der Herr geboten hat und gesagt, sage den Kindern Israel, dass sie zu dir führen, eine rötliche Kuh ohne Gebrechen, an der kein Fehl sei und auf die noch nie ein Joch gekommen ist, und gebt sie dem Priester Eleazar, der sollte hinaus vor das Lager führen und daselbst vor ihm schlachten lassen. Und Eleazar, der Priester, soll von ihm Blut mit seinem Finger nehmen und stracks gegen die Hütte des Stifts 7-mal springen und die Kuh vor ihm verbrennen lassen, beides, ihr Fell und ihr Fleisch und ihr Blut samt dem Mist. Und der Priester soll Zedernholz und Isop und scharlachrote Wolle nehmen und auf die brennende Kuh werfen und soll seine Kleider waschen und sein Leib mit Wasser baden und danach ins Lager gehen und unrein sein bis an den Abend. Und der sie verbrannt hat, soll auch seine Kleider mit Wasser waschen und sein Leib in Wasser baden und unrein sein bis an den Abend. Und ein reiner Mann soll die Asche von der Kuh aufraffen und sie schütten draußen vor dem Lager an eine reine Stätte, dass sie daselbst verwahrt werde für die Gemeinde der Kinder Israel zum Sprengwasser. Denn es ist ein Sündopfer. Und derselbe, der die Asche der Kuh aufrafft, soll seine Kleider waschen und unrein sein bis an den Abend. Dies soll ein ewiges Recht sein den Kindern Israel und den Fremdlingen, die unter ihnen wohnen. Wer nun irgendeinen toten Menschen anrührt, der wird 7 Tage unrein sein. Der soll sich hiermit entsündigen am 3. und am 7. Tag. So wird er rein. Und wo er sich nicht am 3. Tag und am 7. Tag entsündigt, so wird er nicht rein werden. Wenn aber jemand irgendeinen toten Menschen anrührt und sich nicht entsündigen wollte, der verunreinigt die Wohnung des Herrn, die Hütte des Stifts, und solche Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Darum, dass das Sprengwasser nicht über ihn gesprengt ist, so ist er unrein, seine Unreinigkeit bleibt an ihm. Hier merken wir also, worauf der Schreiber des Hebräerbriefes eingeht und sagt, die Asche von der Kuh, der rötlichen Kuh, die auch Merkmale und Hinweise auf das Opfer Jesu hat, reinigte zwar zur leiblichen Reinheit, wenn jemand mit dem Tode in Berührung gekommen war und wurde dann mit diesem Wasser gesprengt, dann wurde er rein, durfte er wieder am Gottesdienst teilnehmen. Dann durfte er wieder am irdischen Gottesdienst mitarbeiten. So reinigt aber inwendig das Blut des Lammes Jesu Christi uns von den Toten, auch wieder hier das Wort Tod, Totenwerken, die unser Gewissen belastet haben, zu dienen jetzt dem lebendigen Gott in der wahren Stiftshütte, so will ich es sagen, in die Jesus eingegangen ist einmal durch sein eigen Blut. Ein Vergleich, typisch rötliche Kuh auf das einmalige Opfer Christi hin, soll so aussehen. Es sollte ein Tier genommen werden, ohne Fehl. Ohne Fehl. Wir können sagen, es muss ein Opfer auch für das Ewige sein, ohne Sünde. Wie Jesus Christus. Er war ohne Sünde. Somit wies also bereits dieses Opfer hin auf das Künftige, das nicht nur äußerlich reinigt, sondern innerlich reinigt, das auch vollkommen sein muss, ohne Sünde. Und Jesus war der Einzige ohne Sünde. Ohne Sünde geboren, ohne Sünde geblieben. Und Petrus bezeugt es ja in seinem Brief, 1. Brief, Kapitel 2, Vers 22, und sagt, er, der keine Sünde getan hat, auch kein Betrug in seinem Munde erfunden ist, welcher nicht widerschalt, da er gescholten ward, nicht drohte, da er litt, er stellte es aber dem anheim, der da Recht richtet, welcher unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, auf das wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, ja dienen, durch welches Wunden ihr seid heil geworden. Also ohne Sünde, ohne Betrug, ein Opfer ohne Fehl. Und wer genau mitgehört hat, als ich es gelesen habe, der wird bemerkt haben, dass jemand, der ohne Sünde ist, etwas nicht mehr tun muss. Sich rechtfertigen. Er wurde gescholten, er hat nicht wieder gescholten. Rechtfertigen muss sich immer nur der, der sündig ist. Der muss sich nämlich verteidigen und sich in ein besseres Licht stellen wollen. Aber wer im Licht steht, braucht sich nicht mehr rechtfertigen. Darum, Jesus, das Lamm ohne Fehl, rechtfertigte sich nicht mehr, stellte alles dem anheim, der da Recht richtet. Dieses Opfer soll auch uns in denselben Zustand bringen. Wir haben in diesen Tagen und Stunden schon gesagt, Paulus, durch den Heiligen Geist, hat dieses neue Leben in sich verspürt und gesagt, ich rechtfertige mich nicht mehr. Auch nicht über mich selbst beurteile ich. Das kann ich gar nicht. Gott ist es, der es tut. Denn selbst wenn ich ein Urteil über mich fällen würde, wäre es bestimmt nicht richtig. Ich stelle es gleichfalls alles dem anheim, der Recht richtet über mich und die äußeren anderen Situationen. Ein Tier sollte also genommen werden ohne Fehl, ohne Gebrechen, ohne Begrenzungen, ohne leibliche Begrenzungen, die Beeinträchtigungen hätten hervorrufen können im Leben dieses Tieres. Und genau das ist die Vorschattung auf das Opferlamm Christi. Er sagte in Matthäus 28, Vers 18, ich bin unbegrenzt. Mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden, alle. Unbegrenzt, unbegrenzt. So ein Opferlamm kann wirklich reinigen. Ohne Lasten. Das heißt, noch nie eine Last sollte auf diesem Tier gelegen haben, ohne vorherige Beanspruchung, Erstlingsauftrag. Das war der Erstlingsauftrag des Messias. Er kam in diese Welt und brachte dieses Opfer. Er ist zu nichts anderem in diese Welt gekommen, nur zu diesem Opfer. Simeon, so haben wir uns gelesen, hat es bereits Josef und Maria geoffenbart. Maria, es wird ein Schwert durch deine Seele gehen, damit die Sünden der Herzen in den Menschen offenbar werden. Das heißt, dazu ist er gekommen. Er ist nur gekommen als Erstlingsauftrag in dieser Welt, das Opfer zu bringen, um unser Gewissen zu reinigen von den toten Werken. Also ein Opfer unbelastet. Kein fremdes Joch sollte auf ihm gelegen haben. Kein fremdes Joch. Rein in der Art, im Leben und im Wirken. Eine Vorschattung auf Jesus, wie wir es in Johannes 5 lesen und Johannes 8. Ich lese uns mal diese beiden Verse. Johannes 5, Vers 19. Jesus sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und wenn er sagte, wahrlich, wahrlich, gewisslich wahr, dann heißt das, hier gibt es gar nichts mehr zu diskutieren. Das steht hundertprozentig fest. Da verändert sich nichts mehr. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht, den Vater tun. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Rein in der Art, rein im Leben, rein im Wirken. In der Reinheit des himmlischen Vaters, deckungsgleich mit ihm in allen Bezügen. Im Kapitel 8, Vers 28, auch vom Johannesevangelium, sagt der Herr, wenn ihr des Menschen Sohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es sei und nichts von mir selber tue. Nichts. Solch ein Opfer brauchte es. So ein Tier sollte auch in der rötlichen Kuh gesucht werden. Erstlingsauftrag. Keine fremde Last je getragen haben. Kein fremdes Joch. Rein. vollkommen in allem, was dieses Tier anbetraf, ohne Gebrechen, ohne Fehl. Was Jesus sah den Vater tun, das tat gleicherweise auch er. Wie musste das Hinweiszeichen auf diese wunderbare Vollendung in der Erlösung, die Jesus brachte, behandelt werden? Es musste geschlachtet werden. Dieses reine Tier ohne Gebrechen, ohne Belastung, musste geschlachtet werden. Jesus Christus musste geschlachtet werden. Er starb für uns. Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes. Das muss geschlachtet werden. Das ist das Lamm. Der Hinweis auf Schlachtung. Ja. So musste das auch geschlachtet werden, zum Opfer gebracht werden, dieses reine Tier. Und wo wurde es geschlachtet? Das Tier, wir haben gelesen, außerhalb des Lagers. Wo wurde Jesus geschlachtet? Außerhalb der Stadt Jerusalem wurde er geschlachtet. In Hebräer 13, Vers 12 wird das ja auch gesagt und nochmal betont. Hebräer 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus, auf das er heiligte das Volk, durch sein Eigenblut gelitten, draußen vor dem Tor. Merken wir diese Parallele des alten Bundes, neues Bundes, Vorschattung auf Jesus Christus. Siebenmal musste das Blut des Tieres, der roten Kuh, die geschlachtet worden ist, gesprengt werden gegen die Stiftshütte. Sieben war und ist der Hinweis auf die Vollständigkeit des künftigen Versöhnungsopfers. Sieben heißt vollständig. Das künftige Versöhnungsopfer wird vollständig sein. Wer mal eine Zeichnung von der Stiftshütte gesehen hat, vielleicht mal so von oben betrachtet, hineingeschaut hat, diese ganzen Ritualen, Gefäße, den Leuchter, den Schaubrottisch, den Brandopferaltar und das Allerheiligste mit der Bundeslade, kann dadurch ein Kreuz ziehen. Das Kreuz, ja, die Horizontale zwischen Leuchter und Schaubrottisch, die Vertikale von der Bundeslade, wo die Schechina, die Wolke Gottes war, auf den Brandopferaltar. Das Kreuz wurde aufgerichtet. Siebenfache Sprengung des Blutes, vollkommenes Opfer in Christus. Ein Opfer ohne Wiederholung für alle Sünden der Zeiten und alle Sünder der Zeiten. Gültigkeit hat es vor Gottes Angesicht. Dieses Opfer der rötlichen Kuh blieb also nicht nur beim Schlachten, sondern sollte ein Ganzopfer sein. Ein Ganzopfer wurde verbrannt. Ein Ganzopfer, alles hingegeben, was hinzugeben war, und das Hingegebene sollte bewahrt werden, die Asche aufgehoben werden. Ein Hinweis auf das ewige Gedächtnis des Opfers. Zum einen auf Erden im Gedächtnismahl. In Lukas 22 lesen wir, dass Jesus Christus sagt, bei der Einsetzung des Mahles, in Vers 19, er nahm das Brot, dankte, brach's und gab's ihm und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. hebt es auf, denkt daran. Derselbigen gleichen auch den Kelch nach dem Abendmahl und sprach, das ist der Kelch des Neuen Testaments in meinem Blut, das vergossen wird für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis, hier auf Erden. Im Himmel, Gedächtnis im Himmel, Jeremia 31, Vers 34, Gedächtnis an das Opfer, an das vollkommene Opfer. Da heißt es, und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder dem anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle kennen, beide klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünden nicht mehr gedenken. Ich gedenke an das Opfer im Himmel, wird an das Opfer des Sohnes hier, das Opfer des Sohnes auf Erden gedacht. Wir denken an das Opfer im Mahl. Nimm es zum Gedächtnis. Die Asche der rötlichen Kuh sollte auch zum Gedächtnis, haben wir gelesen, hinausgetan werden, bewahrt, aufbewahrt werden. Und es sollte zum reinigenden Sprengwasser benutzt werden. Hinweis auf die künftige und fortwährende Reinigung von der neuen Berührung mit den toten Werken. Reinigung durch Jesus Christus. Auch wir stehen ja immer wieder in der Gefahr, tote Werke zu berühren in dieser Welt. Luther hat es recht gesagt, dass wir ja in täglicher Reue und Buße stehen müssen, weil wir täglich wieder in Berührung mit den toten Werken gelangen und davon gereinigt werden müssen. So lesen wir, Wasser ist ja also ein doppelsinniger Begriff und ein doppelsinniges Symbol, auch in der Bibel, einmal der Reinigung im Wort, Wasserbad des Wortes und im Geist. Ja? Aber nach der Grundreinigung, der Annahme, unserer Annahme durch Gott in Christus, braucht es immer nur die fortwährende, erneute Reinigung. Die Grundreinigung wird nie wiederholt, man kann nicht zweimal wiedergeboren werden. Das geht nicht. Entweder ist man von neuem geboren oder man ist es nicht. Ist man es, dann bleibt man es. Aber es bedarf trotzdem einer wiederholten Reinigung von der Berührung mit den toten Werken. Ich lese dazu mal Johannes 13. In diesem Kontext verstehen wir vielleicht diese Begebenheit viel besser, der Fußwaschung, wo Jesus Christus, als er wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hat und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er auf vom Abendmahl, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, hob an den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, damit er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus und er sprach zu ihm, Herr, solltest du mir meine Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete, werde ich dich nicht waschen. Hier wird nicht gesagt, die Füße waschen. Ja, das müssen wir beobachten. Waschen, Grundwaschung. Dann hast du keinen Teil mit mir. Sprich zu ihm Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Und dann sagt Jesus, wer gewaschen ist, der bedarf nichts, denn die Füße waschen. Das heißt, da findet eine neue Berührung mit den toten Werken statt, obwohl man grundauf gewaschen ist, gereinigt, geheiligt ist. Und davon muss man aber auch wieder gereinigt werden. In Johannes 7, 38, 39 können wir dazu lesen, dass Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, wird wieder hier vom Wasser geredet. Von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber jetzt von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verklärt. Also Reinigung, eine Grundreinigung zum Leben aus Gott und eine wiederholte Reinigung von der Berührung mit den toten Werken. Das zurechtbringende Wort Gottes bewirkt Heiligung. Wir lesen darin, verstehen es durch den Heiligen Geist. Und hier, liebe Geschwister, will ich auch darauf aufmerksam machen, wir dürfen nicht von Menschen, die noch nicht wiedergeboren sind, erwarten, dass sie die Heilige Schrift verstehen. Manchmal hämmert der eine oder der andere auf den Ungläubigen ein, als ob der das verstehen könnte und müsste. Und man ist man böse, wenn er das nicht annimmt und nicht versteht. Wie sagt Paulus, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es muss geistlich gerichtet sein. Als der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war, machten die Jünger so vieles falsch. Bis hin, dass sie alle von Jesus wegliefen. Sie flohen alle. Ja? Sie hatten gar keine Vollmacht, das anders zu tun. Erst durch den Heiligen Geist öffnet sich das Verständnis. Petrus war im Hause des Cornelius, des heidnischen Hauptmannes. Und als er predigte, sah er plötzlich, dass die den Heiligen Geist empfingen. Und dann sagte er, jetzt verstehe ich es, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern alle, die sich ihm nahen wollen, sind ihm herzlich willkommen. Das hat er vorher nicht verstanden, weil ein Jude das nicht verstehen konnte, dass ein Heide selig wurde. Er musste ja schließlich durchs Gesetz. Wenn er ein Proselyt war, gewonnen fürs Judentum, musste er sich beugen unter dem alten Bund. Ohne den ging es nicht. Deswegen forderten ja viele Pharisäer, auch gläubig gewordene, die müssen sich alle beschneiden lassen, die Heidenchristen. Sonst könnt ihr ja gar keinen Anteil haben an dem Leben aus Gott. Jetzt, sagt er, jetzt verstehe ich es erst. Vorher habe ich es nicht verstanden. Ich war zwar immer dabei. Ich bin mit Jesus 3 Jahre durchs Land gegangen. Nichts verstanden, 0,0. Jesus sagt einmal, versteht ihr es denn immer noch nicht? Nein, wir kennen diese Stelle. Es geht nicht. Und auch wir müssen das akzeptieren. Wir müssen nicht auf die Menschen einhämmern, dass sie glauben müssen, was wir sagen. Sie können es nicht verstehen. Sie sollen nur eingeladen werden zu Jesus. Dann wird es offenbar. Dann verstehen sie es. Erst dann. Vorher bleibt ihnen die Bibel ein verschlossenes Buch. Das sehen wir auch bei vielen Theologen. Jahrelang studieren sie das. Und was dabei herauskommt, sie wissen nichts. Sie sagen das Falsche. Sie kriegen keine Zusammenhänge zusammen. Weil das menschliche Studieren und der menschliche Verstand einfach das neue Leben im Heiligen Geist nicht erforschen kann. Also das zurechtbringende Wort Gottes für die, die das neue Leben, das die Grundreinigung erlebt haben, bewirkt Heiligung und Bewahrung vor dem Zugriff der Sünde und des Todes. In 1. Johannes 1 lesen wir mal dazu. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 10. Wir wissen ja, was in Vers 9 steht, wir zitieren es ja oft, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. So wir sagen, wir haben nicht gesündigt nach der Grundreinigung. Ja? Ich rede von der Grundreinigung, vorher wird von der Grundreinigung gesprochen. So wir sagen, wir haben überhaupt keine Sünde, verführen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünde bekennen, ist der treu und gerecht, da kommt die Grundreinigung, dass wir die Sünde vergeben werden und gereinigt werden von der Untugend, also auch von den Belastungen des bösen Gewissens, dass wir jetzt die toten Werke nicht tun müssen. So wir aber dann sagen, wir sündigen nicht, wir haben nicht gesündigt, dann machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kindlein, jetzt kommt das weiter, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn ihr sündigt, dann sollt ihr wissen, obwohl ihr die Grundreinigung bekommen habt und wieder gesündigt habt, dass ihr einen Fürsprecher habt bei dem Vater Jesum Christum, der gerecht ist. Das heißt Füße waschen. Füße waschen. Wer gereinigt ist, da genügt es, dass die Füße gewaschen ist. Der muss nicht nochmal ganz von vorne neu gewaschen werden. Das ist die Fortwährende Reinigung und Heiligung. Und hier sehen wir jetzt auch die Parallele dann zum Sprengwasser. Die Heiligung durch Jesus Christus allein bringt also bleibende Frucht hervor, das müssen wir wissen. Und die Parallele zum Sprengwasser war, dass man immer wieder, wenn man mit toten Werken in Verbindung gekommen ist, mit toten Leibern, musste man mit diesem Wasser ständig besprengt werden, um immer wieder neu befähigt zu bleiben und zu werden, am Gottesdienst stehen zu können. Sonst war man, so haben wir gelesen, unfähig, am irdischen Gottesdienst mitzuwirken. Und somit muss also auch die fortwährende Reinigung, die tägliche Reinigung geschehen, das Füßewaschen, das geistliche Füßewaschen, damit wir auch an dem Werk des Gottesdienstes in dieser Zeit stehen können. Warum sind viele Christen, die auch wiedergeboren sind, so matt, müde und untauglich zum geistlichen Dienst in dieser Welt? Sie sind grundgereinigt, aber sie vergessen die tägliche Reinigung. Sie merken nicht mehr, dass sie die tägliche Reinigung bedürfen und bitten auch nicht mehr darum. Erkennen sich nicht mehr im Lichte der Bibel, dass sie schon wieder was falsch gemacht haben. Sie gehen als für sich erkannte Vollkommene durch die Zeit. Sie sind innerlich vollkommen, aber begehen immer wieder neue Fehler und müssen darum in Demut und Buße vor Gott bleiben und diese tägliche Reinigung suchen und erbitten und empfangen. Wer sich nicht fortwährend mit dem bewahrenden Sprengwasser im alten Bund reinigen ließ, konnte nicht leben vor Gott, konnte nicht leben. Und so sehen wir in Johannes 15, Vers 4 und 6 diese Parallele auf Christus hin, wo er sagt, bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, es sei denn, ihr bleibt an mir. Ihr lasst also immer die tägliche Reinigung zu. Vers 6. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und müssen brennen. Das heißt, zum Gottesdienst, zum Auftrag in dieser Welt nicht mehr tauglich. Im 1. Korintherbrief steht dann auch in Kapitel 3, dass wenn eine Seele Heu, Holzstoppel sammelt, wird es alles verbrennen. Die Seele wird zwar selig wie durchs Feuer, aber die Frucht ist nicht mehr bringbar. Und das sind diese Parallelen vom alten Bund zum neuen Bund. Christus aber, haben wir gelesen, und das sollte den Hebräern gesagt werden, Christus aber ist tatsächlich gekommen. Darum bleibt jetzt in ihm, fallt nicht zurück in den alten Bund, sondern bekennt euch zur Vollendung im neuen Bund. Überlasst euch Jesus Christus, der für euch gestorben ist, der auferstanden ist von den Toten und der täglich heiligt und reinigt, zu einem Gottesdienst befreit von dem bösen Gewissen und den toten Werken, um an seiner Statt zu sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Eine wunderbare Berufung, die wir bekommen haben, und dazu sollen wir uns bekennen.